Bevor wir in die neue Folge starten, stell dir mal kurz folgende Situation vor. Du sitzt in einem Café und rufst laut deine Kreditkartennummer durch den Raum.
2, 5, 8, 4, 6.
Das würdest du doch nie machen, oder? Digital passiert das aber sehr häufig, denn viele loggen sich im Hotel, am Flughafen oder im Café in ein offenes WLAN ein und vergessen, dass in solchen Netzwerken Daten abgefangen oder gefälschte Login-Seiten angezeigt werden können. Damit dir das nicht passiert, nutz unseren Podcast-Werbepartner Saily. Das ist der eSIM-Anbieter mit integriertem Webschutz, der gefährliche Webseiten blockiert, und anstatt dich in unsichere Netzwerke einzuloggen, bist du mit der Saily eSIM einfach im mobilen Netz unterwegs. Saily hat günstige Datenpläne für über 200 Destinationen weltweit. Lad dir jetzt also die App herunter, buch dein Paket vor der nächsten Reise, die du machst, und mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du immer noch 15% Rabatt. Alle Infos und den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Also wir sind hier schon sehr abgeschieden. Und als ich das erste Mal diese Straße gefahren bin, dachte ich auch, hört das denn nie auf? Und wo kommen wir denn hier raus? Und mit zunehmender Zeit, die ich hier lebe, habe ich immer mehr eigentlich auch diese Abgeschiedenheit schätzen gelernt.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute geht's ums Auswandern als Rentnerin nach Spanien. Du hörst die Geschichte von Sigrid, die lange gewartet hat, bis sie sich ihren Traum vom eigenen Haus in Andalusien erfüllte. Warum sie sich am Ende entschieden hatte, Berlin zu verlassen und wie der Neustart in einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Granada geklappt hat, hörst du in dieser Episode. Gerade wenn du also noch abwartest, um erst zur Rente auszuwandern, hör dir diese Folge unbedingt bis zum Schluss an. Ich bin Nicolas Kreuter und damit willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich freue mich sehr über die vielen neuen Hörerinnen und Hörer, die seit Anfang des Jahres an Bord gekommen sind. Am meisten freue ich mich allerdings über die, die mir und dem Podcast schon so lange treu sind, wie zum Beispiel Martina, die mir eine so nette E-Mail geschrieben hat, dass ich sie kurz vorlesen will. Martina schreibt: Lieber Nicolas, seit fast 5 Jahren begleite mich dein Podcast und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mit einem Lächeln im Gesicht zugehört habe. So viele Auswanderungsgeschichten, so viele unterschiedliche Wege, so viel Mut. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als wenn Menschen es schaffen, ihren Traum zu leben. Also nicht nur davon zu reden, sondern ihn tatsächlich umsetzen. Auch ich habe bzw. werde diese Erfahrung ein zweites Mal machen. Vor 14 Jahren bin ich mit meiner Familie von Deutschland in die Schweiz ausgewandert. Es war ein großer Schritt mit vielen Hoffnungen und ebenso vielen Herausforderungen. Und jetzt, nach einem Schicksalsschlag und einem kräftigen Schubser, nicht zuletzt durch die Podcast-Folge mit Christian, der so spontan nach Südafrika ausgewandert ist, wagen mein Mann und ich es auch noch einmal. Wir wandern in unser Traumland nach Südafrika aus. In 4 Wochen ist es soweit. Manchmal fühlt es sich noch etwas unwirklich an und gleichzeitig schon sehr klar. Ich danke dir und all deinen Gästen für die ehrlichen, offenen und inspirierenden Geschichten. Liebe Martina, vielen herzlichen Dank für diese Worte, die mich sehr berührt haben, und ich freue mich auch sehr für dich und deinen Mann, dass ihr den Schritt noch einmal wagt. Alles Gute für euch. Und damit starten wir jetzt in die neue Folge.
Mein Podcast.
Über 10.000 Deutsche wandern jedes Jahr nach Spanien aus. Das Land ist seit Jahren unter den Top 5 der beliebtesten Auswanderungsländer. Heute geht's nach Andalusien, ganz in den Süden des Landes. 8,6 Millionen Menschen leben dort. Und was viele nicht wissen ist, dass diese Region das weltweit größte Anbaugebiet für Oliven ist. Und das liegt hauptsächlich an der Sonne, denn die scheint da eben sehr häufig. Städte wie Córdoba und Sevilla gehören auch zu den heißesten Orten Europas. Im letzten Sommer gab es da Temperaturen von über 40 Grad. Für die heutige Folge verlassen wir allerdings die Städte und reisen in einen kleinen malerischen Ort in den Bergen Granadas. Die Region ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Mein heutiger Podcast ist Sigrid Hase de Moreno. Sie hat Berlin 2020 verlassen und ist genau an diesen Ort, und zwar nach Tossa, ausgewandert als Rentnerin. Heute lebt sie mit ihrem Mann in einem Haus und ist gleichzeitig auch Gastgeberin für Feriengäste, die dort Urlaub machen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Willkommen im Podcast. Hallo Sigrid.
Hallo Nicolas.
Sigrid, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, in den Bergen Andalusiens oder in den Hügeln, was siehst du da gerade?
Da sehe ich tatsächlich die Sierra de Tossa. Das sind die Berge von Tossa. Und Tossa liegt im Hinterland von Granada. Wer so eine Ahnung hat und vielleicht schon mal die Alhambra besucht hat, kennt Granada. Und etwa 40 Kilometer nordwestlich davon liegt der kleine Ort Tossa.
Wie hoch bist du da?
Fast 1000 Meter.
Oh wow. Also das heißt, du hast da richtig so einen Überblick über ein ganzes Tal dann.
Ja, also ich schaue aus dem Fenster und sehe relativ nah die Berge, aber wir haben natürlich viel Tal hier drumherum und sehen auch, wenn wir unterwegs sind, die Sierra Nevada, die dann im Winter auch schneebedeckt ist. Das ist ein sehr schöner Anblick und das ist eine sehr schöne, landschaftlich sehr schöne Gegend hier.
Ja, nördlich von Granada, vielleicht noch kurz zu dem Dorf. Ich habe gelesen, das ist ziemlich abgeschieden, da leben nur so ein paar hundert Leute. Oder kommt da noch ein Tourist mal vorbei oder wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich ist Tossa an einer Sackgasse oder liegt in einer Sackgasse. Man fährt von der Bundesstraße etwa 6-7 Kilometer bis in den Ort rein und danach kommt nichts mehr.
Wirklich.
Also wir sind hier schon sehr abgeschieden und als ich das erste Mal diese Straße gefahren bin, dachte ich auch, hört das denn nie auf und wo kommen wir denn hier raus? Und mit zunehmender Zeit, die ich hier lebe, habe ich immer mehr eigentlich auch diese Abgeschiedenheit schätzen gelernt.
Ja, wie du ausgerechnet dort gelandet bist, nachdem du vorher in Berlin, in der Millionenmetropole gelebt hast, darum geht es jetzt in der Folge. Du bist, und das darf ich glaube ich sagen, 67 Jahre alt, korrekt?
Korrekt.
Ja, und du hast extra gewartet also mit der Auswanderung, wie das ja viele tun, bis du quasi in der Rente bist oder wie lange hattest du den Traum vom Auswandern schon?
Also ich habe nie bewusst gesagt, ich will Deutschland den Rücken kehren. Ich habe eigentlich immer mehr ans Einwandern gedacht. Also irgendwo hinzugehen, wo es nochmal anders ist als in Deutschland und wo ich noch was Neues entdecken kann, das war mein Ansinnen. Und den Traum hatte ich schon seit geraumer Zeit. Also ich war mit 36, 37 mal anderthalb Jahre allein auf Weltreise, also bin einmal um die Welt gereist, im Low-Budget-System sozusagen, also mit relativ wenig Geld. Und da habe ich sehr oft Gastfreundschaft erlebt und habe immer gedacht, eines Tages mache ich das auch. Und eines Tages biete ich Menschen a home away from home, also einfach ein Zuhause, Menschen, die entweder Urlaub machen oder auch für längere Zeit unterwegs sind. Hier in der Nähe geht ja auch der Jakobsweg oder ein Teil des Jakobswegs vorbei. Also das war so mein Traum seit längerer Zeit.
Warum hast du so lange gewartet? Weil immer, ich frage deswegen, weil ich höre das immer wieder, dass Menschen einfach warten, bis quasi die Rente da ist. Ging es da eher so um finanzielle Sicherheit, dass man eben auch so ein bisschen abgesichert ist? Oder warum hast du nicht irgendwie dann mit Mitte 40 gesagt, ich mache das?
Gut, also ich hatte in meinem Leben drei große Träume. Das eine war diese erwähnte Weltreise. Dann zum Radio zu gehen, das habe ich auch gemacht etliche Jahre. Und danach eben dieses kleine Bed and Breakfast oder Ferienwohnung, ein Zuhause für Reisende anbieten. Letztendlich habe ich zwischenzeitlich ja auch immer arbeiten müssen und konnte mir im Grunde auch nicht das nicht leisten, mir ein Haus zu kaufen irgendwo. Dann war es so, dass ich durch ein Erbe die Möglichkeiten hatte und so habe ich eigentlich noch vor der Rente, sprich mit 61, gekündigt und habe überschlagen, was ich an Erspartem noch habe und habe mich quasi über diese Zeit bis 63 finanziell hinüberretten können. Und in der Zeit haben wir eben auch gemeinsam mit Unterstützung meines Mannes dieses Haus hier in Andalusien, wo ich jetzt oder wo wir jetzt leben, gefunden.
Du hast erzählt eben von der Weltreise, also hast viele Länder gesehen, hast glaube ich auch eine Weile in den USA gelebt, warst auch in Neuseeland. Warum ist es dann ausgerechnet Spanien oder Andalusien geworden?
Ja, wir haben auch eine Weile mal in Peru gelebt, USA, das war sogar noch vor der Weltreise. Andalusien ist es deshalb geworden, weil das auch schon immer so in meinem Kopf war. Und weil ich gedacht habe, also ganz gut wäre Europa, ganz gut wäre ein Ort, wo es warm ist, ganz gut wäre ein Land, wo ich auch die Sprache halbwegs spreche. Und da kam Spanien in Frage und Andalusien geisterte schon immer in meinem Kopf herum. Also Flamenco, Tapas, was man sich so vorstellt. Und auch nicht nur Strände und Sonne, aber schon ein anderes Klima und auch eine etwas relaxtere Mentalität.
Du hast dann eben 2019 deinen Job gekündigt. Hast jetzt vorhin gesagt, eben es gab noch ein bisschen Geld aus einem Erbe. Wie seid ihr dann vorgegangen? Also nach Andalusien gefahren, Haus gesehen, direkt gekauft oder wie ging das?
Also man muss dazu sagen, noch während ich gearbeitet habe, habe ich einige Urlaube darauf verwendet, mir Häuser anzuschauen. Habe mir die übers Internet rausgesucht und bin eigentlich kreuz und quer durch Andalusien gefahren. Andalusien ist ja recht groß, ungefähr so groß wie Österreich und hat auch ganz verschiedene Landschaftsstrukturen, also von der Küste bis ins Bergland. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt und habe dann, immer zog es mich so in diese Richtung Granada, weil ich auch gehört hatte, dass es da ganz schön war. Das hat mir gut gefallen und insofern hat sich dann die Suche mehr hier drauf konzentriert und im Februar 2020 sind wir zum letzten Mal, also ich habe gesagt, jetzt ist das letzte Mal, dass ich versuche, ein Haus zu finden. Und wenn wir es jetzt nicht finden, dann lasse ich's.
Warum hat es nicht geklappt?
Vorher hat es immer nicht geklappt, weil es ich hatte natürlich, also trotz des Erbes, ein begrenztes Budget. Mhm. Und es musste natürlich so passen, dass man räumlich gesehen in einem Haus eben auch so eine Art Bed and Breakfast oder eine Ferienwohnung oder eine Unterkunft für Touristen mit unterbringen kann. Also die räumlichen Gegebenheiten mussten da sein. Und das war nicht so ganz einfach zu finden, also zu dem Budget, was wir zur Verfügung hatten.
Und da hat dich der kleine Ort mit den 300 Einwohnern dann nicht ein bisschen abgeschreckt? Also wo du denkst, ich komme jetzt aus der Großstadt und kaufe jetzt ein Haus eben in so einer ganz kleinen Gemeinde?
Ja, das Komische war, dieses Haus hier haben wir erst ganz am Schluss, also in der letzten Woche, wir waren 2 Monate da noch unterwegs gewesen, da haben wir dieses Haus hier gefunden. Und ich habe es direkt gemocht, habe mir aber noch Bedenkzeit erbeten und wir sind 2 Tage später eben nochmal hingefahren. Und da war das Gefühl für mich, als würde mir dieses Haus geschenkt. Also ich sag mal wie ein Gottesgeschenk, weil das hatte im Grunde alles. Also es war perfekt, es war gut gebaut, es war komplett eingerichtet mit sehr schönen, geschmackvollen Möbeln, Einbauküche, alles da. Nur der Ort eben, sehr klein, auch sehr rustikal. Wer Spanien kennt, weiß, dass auch in den Dörfern viele Hunde gehalten werden, unterwegs sind, bellen nachts auch. Das, also lauter Sachen, wo ich erstmal dachte, na ja, gut. Und eben, was du gesagt hast, Nicolas, dieses Abgelegene, ne, dass ich dachte, oh Mann. Aber dann dachte ich, gut, du willst mehr Ruhe haben. Ich habe das dann einfach gemacht. Und habe gedacht, also irgendwas ist hier, ich sollte das machen. Und so kam es dann dazu.
Doch kurz, was hat der Mann eigentlich gesagt? Also der stand so verwundert daneben oder hat der gesagt, ja, finde ich auch eine gute Idee?
Ja, der hat schon gesagt, also ja, das ist ein bisschen abgelegen und guck mal hier so die ganze Umgebung, das ist jetzt auch nicht so gerade so First Class, eben ein richtig spanisches Dorf. Und ein bisschen dieses Viertel hier, in dem wir vom Dorf leben, wenn man das so sagen kann, ist ein bisschen wie der Wedding vom Dorf. Also wenn man in Berlin gelebt hat, dann kennt man den Wedding. Und der Wedding vom bisschen Dorf. So, ja. Also es ist sehr, sagen wir mal, hier leben keine reichen Leute. Mhm. Auch in unserer Nachbarschaft nicht.
Wie war denn der Anfang? Also du bist da hingezogen, musstest du noch in dem Haus dann oder ihr musstet da noch was renovieren oder ging das dann relativ schnell auch eben mit der Ferienwohnung, dass da quasi die ersten Gäste kamen?
Also renovieren mussten wir gar nichts. Wir konnten so, wie es war, hier einziehen. Die Ferienwohnung musste natürlich gerichtet werden. Man musste Bettwäsche, Handtücher und was man so braucht, besorgen. Und man braucht natürlich dann auch eine Touristen- oder Tourismuslizenz. Das habe ich gemacht. Also das dauert alles seine Zeit. Die spanische Bürokratie ist etwas langsamer, würde ich sagen, als die deutsche. Also wer auf die deutsche Bürokratie schimpft, der war noch nicht hier. Aber man kann es vielleicht auch nicht vergleichen. Also man ist ungeduldig und möchte dann auch loslegen, ne? Und dann dauert manches eben auch seine Zeit. Also das waren eigentlich so die Sachen, die anstanden. Und dann eine Homepage erstellen. Wir haben ganz bewusst keine Buchungsplattformen zu Hilfe genommen, sondern uns einfach mal darauf verlassen, dass das über Mundpropaganda weitergeht. Also ich habe einen relativ großen Bekanntenkreis. Es kamen Freunde, frühere Kollegen, Familie, und die haben das natürlich auch weitergesagt, und so hat sich das entwickelt.
Toll, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, wer sich das mal anschauen möchte. Jetzt das eine eben, das läuft dann schon mal gut an mit der Ferienwohnung, eben Freunde, Kollegen kommen vorbei. Auf der anderen Seite kommen wir nochmal auf das Thema, du kommst aus der Großstadt, quasi Berlin, von 100 auf 0 runtergebremst in dieses kleine spanische Dorf. Ist das am Ende so gewesen, wie du es dir auch vorgestellt hast, wenn du da plötzlich lebst, oder war das anders?
Das war komplett anders. Also ich hatte mir nie vorgestellt, direkt an die Küste zu ziehen, zumal natürlich auch die Preise, Immobilienpreise dort sehr viel höher sind. Ich hatte mir vorgestellt, ins Landesinnere zu gehen, aber so abgelegen, also hier gibt es ein Restaurant und ein Hotel, und es gab damals noch einen kleinen Laden, angeschlossen an das Restaurant, gibt's nicht mehr. Es gibt eine Arztpraxis, die dreimal in der Woche besetzt ist, und es gibt eine Apotheke. Das heißt, das ist im ersten Stock über der Arztpraxis ein kleiner Raum. Das ist alles, was es hier so an Infrastruktur gibt. Natürlich noch ein Bus nach Granada, aber sonst ist hier nichts. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt gar nicht mal so abschreckend einerseits, und andererseits muss man sich dran gewöhnen, aber ich habe das alles so als mit gewisser Neugier betrachtet und gedacht, das ist ja ein völlig anderes Leben, war, als wenn ich in ein anderes Leben gefallen sei. Und das fand ich schon irgendwie auch spannend, muss ich sagen, ja. Und wenn natürlich Gäste kommen, die sich erholen wollen, ist die Ruhe und die Natur, also wir sind hier inmitten von Olivenhainen, fantastisch. Das muss man schon auch sagen. Man kann hier wandern und sich outdoor-mäßig sehr gut beschäftigen.
Wie sind dir denn die Einheimischen begegnet? Weil in so einem Dorf spricht sich das ja dann sehr schnell herum, wenn da jemand Neues und gerade jemand aus dem Ausland da hinzieht. Wie war das so, gerade in der Anfangszeit, wenn du da eben durchs Dorf gegangen bist?
Ja, also hier leben vielleicht 10 oder 12 Engländer. Die Engländer gehen gerne nach Spanien, speziell nach Andalusien, auch weil es bei ihnen ja noch kälter ist als in Deutschland oder das Wetter noch weniger schön ist. Mhm. Und es hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Und ich bin eigentlich immer freundlich und grüßend durch das Dorf gegangen, habe mich hier bei meinen Nachbarn vorgestellt. Die guckt ein bisschen überrascht, dass ich mich da vorstelle, aber ich fand, das gehört sich so, das macht man so. Und ja, in kurzer Zeit merkte ich so, die haben irgendwie mitbekommen, da ist eine Alemanna. Und manche haben dann auch gefragt, sag mal, wie kommst du denn hierher und warum bist du hier und was machst du hier? Also die Menschen hier in Tossa, muss ich sagen, sind sehr freundlich und offen Fremden gegenüber.
Und wie bist du so sprachlich zurechtgekommen? Ich weiß, dein Mann kann Spanisch. Wie war es bei dir am Anfang?
Also ich konnte schon Spanisch. Wir haben ja auch mal, wie gesagt, eine Weile in Peru gelebt und habe auch gedacht, ach, damit komme ich vielleicht ganz gut klar. Aber Andalusien, sprich der Dialekt Andalus, das ist nochmal was ganz anderes. Also zum einen die Sprachgeschwindigkeit ist sehr hoch. Man kommt da mit dem Zuhören oder Verstehen nicht so schnell hinterher. Und zum anderen werden viele Ausdrücke, ganz andere Ausdrücke als im normalen Spanisch, sage ich mal in Anführungsstrichen, verwendet und die Endlaute werden oft verschluckt. Also man sagt nicht dos Euros für 2 Euro, sondern do Euro. So spricht man hier. Das ist, weiß ich nicht, ob das ist, um Zeit zu sparen, habe ich auch schon mal gefragt. Aber es ist einfach so. Und daran muss man sich natürlich gewöhnen. Aber ich habe dazu gelernt und kann jetzt auch schon einige Ausdrücke, die mir vorher nicht bekannt waren.
Wie ist ein Mann eigentlich ergangen, ebenso mit dem Ankommen und was macht er? Ist er dann gleichzeitig eigentlich auch in Rente gegangen?
Mein Mann ist jünger als ich und der hat noch weitergearbeitet in Berlin. So waren wir eben auch einige Zeit getrennt. Und ja, in dieser Zeit war ich dann eben auch alleine hier in diesem großen Haus. Ich bin damit ganz gut klargekommen. Also gefürchtet habe ich mich hier nie. Ich habe mich eigentlich immer von Anfang an hier auch ganz gut aufgehoben gefühlt.
Und wie ging es ihm denn, als er dahin gekommen ist?
Ja, er hat sich da ebenso eigentlich ganz gut integriert, aber er ist im Gegensatz zu mir nicht so ein offener Mensch. Also er macht so gerne seins, er macht ist auch Künstler und zieht sich sehr gerne zurück und macht seine Sachen und ich bin sehr offen, gehe auf die Leute zu, grüße jeden. Manchmal hat er mich schon ermahnt, weil ich Leute gegrüßt habe, die vielleicht gar nicht gegrüßt werden wollten. Und ja, also wir sind da sehr gegensätzlich. Aber er fühlt sich auch wohl hier und das ist ja wichtig, ne? Ist ja was ganz anderes, als in Berlin zu leben.
Kurze Pause hier im Podcast. Es geht gleich weiter. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp für dich. Hast du dich beim Hören meiner Podcast-Folgen hier auch schon mal beim Gedanken erwischt, wie es wäre, endlich selbst die Koffer zu packen und ins Ausland zu gehen? Wenn du dir noch nicht sicher bist, welches Land für dich das Richtige ist oder ob ein Leben in der Ferne zu dir passt, dann habe ich jetzt eine spannende und vor allem sichere Lösung. Unser Podcast-Werbepartner der heutigen Folge ist TUI. Und TUI sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, Auslandserfahrung zu sammeln. Wenn es schon immer mal dein Traum war, unter der Sonne und am Meer zu leben, dann ist das deine Chance. Gesucht werden Menschen, die gerne in der Reiseleitung, Kinderbetreuung oder im Entertainment- und Fitnessbereich arbeiten möchten. Wenn du Lust hast, zum Beispiel auf Kreta zu leben, auf Fuerteventura, Mallorca, Teneriffa, auf dem spanischen Festland, in Bulgarien oder der Türkei, dann bewirb dich jetzt online auf tuidestinationjobs.com. Link dazu ist auch hier in den Shownotes in der Podcast-App. Dein Alter spielt keine Rolle. Bewerben können sich Berufserfahrene und auch Quereinsteiger. Und als besondere Benefits übernimmt TUI nicht nur die Kosten für deine Unterkunft und die Flüge zum und vom Zielort, sondern auch deine private Krankenversicherung und einiges mehr. Bewirb dich jetzt einfach über die Webseite tuidestinationjobs.com. Alle Infos zu den Jobs im Ausland gibt's auch über den Link in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht verbringst du dann bald deinen Feierabend auch unter Palmen. Jetzt geht's zurück ins Gespräch. Noch zum Thema Mentalität, gerade wenn man aus Berlin kommt, ich kenne das ja selber hier in Irland, ne? Ich komme ja ursprünglich aus der Schweiz, habe dann aber in 18 Jahren in Berlin halt schon wirklich so diese Art, wie man mit Menschen redet, schon zu sehr übernommen. Wie ist es dir denn ergangen, wenn man eben so auch auf die Mentalität der Menschen da in Andalusien trifft mit der Berliner Art?
Ja, da musste ich wirklich dazu lernen. Also ich habe schon manchen Fauxpas begangen insofern, dass ich sehr schnell irgendwas rausgehauen habe oder versucht habe, so einen ironischen Witz zu machen. Das kommt irgendwie nicht an. Auch wenn der Witz der Humor der Andalusier ist schon auch derb und auch ein bisschen schwarz, finde ich. Aber manche meiner Witze, also mit den Witzen und Sprache ist sowieso so eine Sache, das ist nicht so ganz einfach. Aber da habe ich, manchmal hat mein Mann mich unterm Tisch getreten. Oder einmal beim Anwalt hatte ich irgendwie gesagt, na ja, dann können wir sowieso nicht weitermachen, dann habe ich kein Geld mehr oder so. Das klingt jetzt komisch, aber das war so eine Art auszudrücken.
Dass er dich ausnimmt, oder was?
Vielleicht spaßige Art jetzt, ja, also so viel darf das jetzt auch nicht mehr kosten. Und dann hat mein Mann gesagt, nein, was soll das? Das versteht der nicht. Der hat mich auch angeguckt, was soll das denn jetzt bedeuten? Also solche Situationen sind mir einige Male, also häufiger passiert, ja. Musste ich dazu lernen.
Ja, weil viele auch immer wissen wollen, und du hast jetzt vorhin eben auch gesagt, du hast dir das ja mal ausgerechnet, eben was kostet dich das Leben da und eben auch mit den Einnahmen jetzt natürlich durch die Ferienwohnung. Bist du finanziell jetzt gut auch durch diese Zeit gekommen, bevor quasi dann die Rentenauszahlung aus Deutschland kam, oder war das am Ende dann doch teurer oder günstiger, als du dachtest?
Also sowohl mein Mann als auch ich, wir können sehr sparsam leben. Wir brauchen nicht viel, und insofern bin ich gut über die Runden gekommen. Also ich kann überhaupt nicht klagen, und hat ganz gut gepasst, so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Weil das auch von den Lebenshaltungskosten da eine günstige Region ist, oder wie teuer ist das da?
Also man muss sich vorstellen, vieles im Supermarkt zum Beispiel ist in etwa gleich wie in Deutschland, zum Teil billiger, eben auch wenn man jetzt Obst und Gemüse einkauft. Man kann hier einmal in der Woche, gibt es hier einen Markt, da kann man frisches Obst und Gemüse und Produkte aus der Region kaufen. Das ist schon alles recht günstig. Das Benzin oder der Sprit ist billiger als in Deutschland, was natürlich gut passt, weil die Entfernungen hier einfach größer sind. Also wenn wir in einen Supermarkt wollen, müssen wir mindestens 8 Kilometer fahren. Zu dem nächstgrößeren wären es so 24 Kilometer ungefähr. Also man macht hier nicht mal eben was, oder man kauft nicht mal eben ein, sondern man muss sich immer auf eine größere Fahrt einstellen.
Also was würdest du sagen von den Kosten, wenn man da jetzt eben sich selber da ein Haus gekauft hat und zu zweit lebt, wie viel braucht man denn da im Monat zum Leben?
Wir kommen sicherlich ganz gut, also wenn man jetzt Strom, Wasser, die Grundsteuer, alles zusammenrechnet. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht für einen Monat, aber ich würde sagen, also wir beide kommen damit mit 1000 Euro sehr gut hin, sogar noch mit weniger, ne? Also das Leben hier ist wirklich ganz günstig. Und wenn man so weit ab vom Schuss lebt, da gibt man auch nicht so viel Geld aus. Das ist natürlich irgendwie auch der Vorteil, ne?
Ja, eben, weil was würdest du sagen jetzt, du hast vorhin die langen Wege auch erwähnt, was sind ansonsten die Herausforderungen, wenn man doch so abgelegen wohnt?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dort, wo man lebt, mit den Verhältnissen nicht nur arrangiert, sondern vertraut macht und auf die Menschen zugeht. Also, dass man versucht, sich zu integrieren und mit den Menschen hier zu leben. Also einfach auch das als Chance zu sehen, nochmal was ganz Neues auszuprobieren. Und das, also mir persönlich ist das wichtiger geworden, als zu gucken, wo finde ich jetzt außerhalb dieses Dorfes Zerstreuung. Gott sei Dank ist es bei mir so gewesen, dass die entscheidenden Kontakte alle nicht von mir aus kamen, sondern dass Menschen auf mich zukamen. Zum Beispiel gefragt haben, also ich bin früh immer durch die Oliven hier gelaufen. Da gibt es ja verschiedene Wege, auch Straßen, wo man gehen kann, also laufen im Sinne von schnell gehen. Und da kamen zwei Frauen, die ich immer getroffen habe, dann auf mich zu und sagten, willst du nicht mit uns zusammenlaufen? Jetzt machen wir das zu dritt, schon seit Jahren. Mhm. Oder die eine der beiden sagte dann, hast du nicht Lust, hier mit in die Schule zu kommen? Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann gab es eine andere Begebenheit, wo mich jemand fragte, möchtest du nicht bei uns dem Frauenverein beitreten? Auch das habe ich gemacht. Also ich habe einfach immer alles mitgemacht. Ich habe die Traditionen mitgemacht, habe an den Prozessionen zur Fiesta de San José, das ist der Schutzpatron des Dorfes, teilgenommen, bin zu den Festen gegangen. Also im Grunde ist es ganz wichtig, dass man einfach sagt, ich möchte mit den Menschen hier leben, wenn man hier in so einem kleinen Dorf glücklich werden möchte.
Und du wurdest also immer angesprochen, das heißt, du hast eigentlich aktiv für deine Integration einfach nur Ja gesagt.
Ja, ich habe eigentlich immer nur ein freundliches Gesicht gemacht, gegrüßt, wie gesagt. Und das andere kam auf mich zu. Also das war für mich, waren für mich besondere Geschenke, muss ich sagen.
Würdest du sagen, oder hättest du da noch einen Tipp für Leute, die jetzt nicht gefragt werden? Also wahrscheinlich ist es bei Frauen auch noch einfacher, als wenn jetzt so ein grummeliger Mann durchs Dorf geht, der dahin eingewandert ist, der wird wahrscheinlich dann nicht gefragt. Aber hättest du da noch Tipps, was du sagst, wie man das aktiv machen kann, eben wenn man nicht gefragt wird?
Wenn man nicht gefragt wird, ist es auch nicht verkehrt, einfach mal dorthin zu gehen. Zum Beispiel da in die, es gibt diese Schule für Erwachsene, das ist wie bei uns eine Volkshochschule, bei uns in Deutschland, dass man hingeht und einfach fragt, darf ich mal bei euch sein, darf ich da mal mitmachen oder mal zuhören? Also die Leute freuen sich über so etwas. Ich hatte nun wirklich dieses Glück, das nicht von mir kam, aber ich hätte das sonst auch so gemacht. Und wenn man offen ist und auch mit den Leuten spricht, wenn man zum Beispiel auf den Markt geht, wenn man, hier kommt dreimal am Tag, kommen verschiedene Bäcker, wenn man zum Bäckerwagen geht, wo man sich trifft, oder zum Fischwagen, eine Käsefrau gibt es auch noch. Also wenn man dorthin geht, wo die Menschen sich treffen, da wird man auch, glaube ich, angesprochen. Also wenn man nicht ganz so in sich gekehrt ist oder grummelig daherkommt, sondern wenn man signalisiert, hey, ich lebe jetzt hier und ich würde gerne mit euch in Kontakt kommen.
Hast du jemals Vorbehalte gegenüber Deutschen auch gemerkt? Weil man kennt das ja aus verschiedenen touristischen Regionen, gerade auch von den Inseln, dass die irgendwie sagen, boah, die Leute und jetzt kommen die auch noch hierher und wohnen auch noch hier. Hast du das mal erlebt in der Zeit?
Nein, also gar nicht. Im Gegenteil, also ich muss sagen, mir sind die Menschen, das hört sich fast ein bisschen perfekt an, aber wirklich freundlich entgegengekommen. Natürlich gibt es hier auch Leute, die vielleicht so denken, aber mit denen bin ich auch nicht im Kontakt. Es gibt ein paar Leute, vielleicht so zwei, drei, wo ich anfangs merkte, da musst du jetzt keine Grüßversuche machen, da kommt nichts. Die gibt's aber überall. Aber das Gros der Leute ist einfach offen und herzlich und freut sich, dass man an ihrer Kultur Interesse hat, an ihrem Leben, an dem, wie sie sind und was sie geprägt hat, auch an der Geschichte. Es gibt ja hier auch eine ganz reiche Geschichte, auch noch aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Also das habe ich alles von den Frauen, mit denen ich da morgens laufe, gelernt. Und toll. Ja. Es wurde ein Buch auch darüber mal geschrieben und da gab es für mich dann die Widmung für die Deutsche, die herkam, um das Leben mit den Menschen in Tossa zu teilen. Das fand ich irgendwie auch sehr schön. Und dann,
das ist ja ein Ritterschlag.
Ja, dann gab es sogar noch ein, ich will mich jetzt nicht selber loben, ich habe es ja nicht initiiert, aber es gab noch ein Zusatzbuch dann über die Frauen in Tossa und ihre Geschichte. Und darin gibt es auch eine Geschichte von mir oder meine Geschichte.
Toll. Ja, also großes Kompliment. Das hört sich ja wirklich nach einer perfekten Integration an. Und ich kann auch immer nur sagen, ich mache mir immer einen Spaß. Auch hier bei uns gibt es so ein paar Grummeltypen, Grummelfrauen, die hier unterwegs sind. Und die grüße ich immer morgens extra freundlich und mache mir da einen kleinen Spaß daraus. Also deswegen, ich glaube, auch die, die das möglicherweise dann nicht so toll finden, einfach nett begegnen. Und dann hat sich das relativ schnell erledigt.
Ganz genau.
Ein Punkt noch auch, was viele wahrscheinlich auch denken, wenn man jetzt eben gerade so im, sagen wir mal, so im goldenen Zeitalter auswandert, ist ja dann auch so das Thema Gesundheit. Jetzt, wenn du auf dem Land wohnst, eben so ein bisschen ab auch von den Großstädten, wie hast du da noch Erfahrungen gesammelt, jetzt eben, wenn du mal zum Arzt musstest oder generell so Gesundheitsversorgung in der Region?
Wie gesagt, gibt es hier im Ort eine Arztpraxis, die ist dreimal in der Woche besetzt. Und wenn man jetzt irgendetwas hat, dann geht man auf jeden Fall immer zuerst zu diesem Arzt oder zu dieser Ärztin. Und die überweisen einen dann weiter an einen Facharzt in Granada oder Fachärztin. Und das kann schon ein paar Monate dauern, bis man da dann einen Termin bekommt. Also ich habe das Glück als Rentnerin, dass ich mit meiner Gesundheitskarte sowohl hier in Spanien als auch in Deutschland zum Arzt gehen kann.
Ja.
Und das ist natürlich ein Vorteil, aber ich muss sagen, ich habe immer gedacht, selbst wenn jetzt irgendwas Schlimmes wäre, die Menschen hier leben ja auch mit der Situation. Und wenn ich mich darauf einlasse, hier zu leben, dann muss ich auch damit leben, dass ich nicht direkt den Facharzt, Kardiologen, Orthopäden, wen auch immer, um die Ecke habe, sondern dass das alles ein bisschen mühsamer ist. Oder ich hätte eine Privatversicherung abschließen können. Habe ich aber nicht gemacht. Also ich mache das so, wie die Menschen das hier auch machen.
Ja, weil das gerade ein spannender Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, weil das viele auch gar nicht wissen. Du hast es jetzt gerade gesagt, du hast nach wie vor deine deutsche Krankenversicherung, die gesetzliche, soweit ich weiß. Und die behält dich ja quasi auch, wenn du jetzt nach Spanien ausgewandert bist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das funktioniert.
Also man muss sich dann hier bei der Seguridad Social anmelden. Das ist wie die Sozialversicherung. Die deutsche Krankenversicherung schickt denen ein Schreiben und bittet sie uns, mich oder uns als Versicherte aufzunehmen. Und das funktioniert ohne Probleme und dann ist man sowohl hier als auch in Deutschland Patient, also kann zum Arzt gehen.
Und was kostet dich das im Monat noch?
Nichts extra. Also ich bin gesetzlich versichert. Gut, die Krankenversicherung wird ja von meiner Rente abgezogen.
Genau, okay.
Aber keine Extrakosten. Ich habe auch keine private Extraversicherung oder so. Das kann man machen.
Das ist nämlich ein spannender Punkt, weil auch viele gerade eben im Rentenalter sich dann überlegen, wohin kann ich auswandern und eben wo ist quasi auch die Übernahme von meinen Kosten auch noch so geregelt wie in Deutschland. Und man kann eben als Rentner dann in jedes, soweit ich weiß, jedes europäische Land seine Krankenversicherung quasi mitnehmen.
Genau, da kommt vielleicht ein kleines Missverständnis aufgekommen. Also wenn ich hier zum Arzt gehe, zeige ich nicht die deutsche Versichertenkarte, sondern ich habe hier auch eine Versichertenkarte.
Genau.
Aber die Kosten werden von der deutschen Versicherung gedeckt. Und hier ist vieles günstiger noch. Also wenn man ein Medikament in der Apotheke kauft, zahlt man da vielleicht 50 Cent dazu. Oder so. Das kommt natürlich aufs Medikament an. Manche Sachen werden wie bei uns mit dem grünen Rezept auch selbst gekauft, müssen privat gekauft werden. Aber das meiste ist doch eben günstiger und für Pensionisten erst recht. Ja, das ist nicht schlecht.
Eben super. Also gut, dass wir da mal noch drüber gesprochen haben und eben du hast es auch erwähnt, selbst wenn du in Deutschland weiterhin zu deinem Hausarzt gehen willst, dann machst du das einfach im Heimaturlaub und die Kosten sind dann da auch gedeckt.
Genau.
Gibt es, wenn du so auf diese 6 Jahre, die du jetzt in Andalusien lebst, gibt es etwas, was du dir gewünscht hast vor der Auswanderung, was sich aber bisher nicht erfüllt hat?
Eigentlich, ich glaube nicht. Nö, könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich muss sagen, meine Erwartungen wurden eigentlich übertroffen, beziehungsweise ich habe was ganz anderes erlebt, als ich mir vorgestellt habe. Also mein Schwerpunkt ist geworden, mich hier in dieses Dorf und in die Gesellschaft zu integrieren. Das habe ich vorher gar nicht so sehr vorgehabt, sondern ich habe eher an die Vermietung der Ferienwohnung gedacht und so und dass man natürlich auch Urlauber hier mit allem der Kultur, den Traditionen vertraut macht, aber dass ich selber so integriert wurde und mich als Teil des Ganzen irgendwie fühlen darf, das ist eine Überraschung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe.
Gibt es Momente, in denen du Berlin noch vermisst?
Nein. Also meine Familie natürlich, aber Berlin an sich nicht, nee.
Okay. Ja, also sehr spannend. Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen zu den Tipps kommen, weil ich kriege auch immer wieder E-Mails von Menschen, die auch eben in der Lebensmitte sagen, ich möchte auswandern, ich will nochmal neues Leben beginnen, ich will auch gar nicht mehr arbeiten, sondern ich will jetzt eigentlich auch mein Leben genießen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben, die vom Auswandern oder wie du es auch nennst, vom Einwandern träumen?
Ich finde, man sollte keine Zeit verlieren, sondern das dann machen, wenn es einem in den Sinn kommt. Also je älter man wird, umso mehr lernt man natürlich auch die geschenkte Lebenszeit zu schätzen. Und so sollte so eine Sache keinen Aufschub haben, finde ich, sondern es gibt so viel zu entdecken und die Welt birgt so viel Schönes und insofern einfach losgehen und machen.
Und wenn wir jetzt noch zum Abschluss in deine Zukunft schauen, wir spulen so ein paar Jahre vor, was sind noch deine Träume? Also hast du noch so eine Bucketlist, wo du Sachen hast, die sagen, okay, die möchte ich unbedingt noch erfüllen? Oder was denkst du, wie wird dein Leben aussehen in ein paar Jahren?
Also ich denke, ich habe dieses sogenannte Reise- oder Entdeckergehen. Und das zeigt, dass ich noch nicht fertig bin, auch wenn ich sage, ich habe hier so viel Gutes erlebt. Wer weiß, also vielleicht lande ich nochmal woanders. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch nochmal einen anderen Teil von Andalusien kennenzulernen. Wie das nun alles kommt, das kann ich nicht sagen, aber das wäre so mein Wunsch, auch nochmal wieder was Neues zu entdecken und kennenzulernen.
Bist du schon auf der Suche danach?
Ich suche eigentlich immer, oder sagen wir mal, wie du gehört hast, manchmal findet es mich auch. Und das ist natürlich schön, aber ich schaue mich um und ich bin interessiert an allem, was um mich herum ist und wir werden sehen, wie das alles so weitergeht.
Ja, sehr schön. Liebe Sigrid, vielen herzlichen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da sprechen wir dann noch über deine Tipps in Sachen Immobilienkauf in Spanien. Da hast du ja auch eben Erfahrungen gemacht mit deinem eigenen Haus. Wir sprechen auch noch über Tipps für Leute, die eben eine Ferienwohnung oder so ein Guesthaus eröffnen wollen und über deine Learnings in Sachen Spanisch verbessern oder Spanisch lernen. Wer das nicht verpassen will, dann Clubmitglied werden im Einfach-Aussteigen-Club. Den Link dazu gibt es in den Shownotes hier in der Podcast-App oder auf meiner Webseite der auswanderpodcast.com. Sigrid, herzlichen Dank erstmal bis hierhin.
Ich bedanke mich bei dir, Nicolas. Muchas gracias.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Sigrid, die 2020 Berlin hinter sich gelassen hat, in Spanien ein Haus kaufte und ihre Rente inzwischen in einem kleinen malerischen Bergdorf in Andalusien verbringt. Eine sehr inspirierende Geschichte und du hast es gehört. Warte lieber nicht so lange mit der Erfüllung deines Auswanderertraums, sondern wenn du kannst, mach es jetzt. Bilder aus der Region gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da vorbei. Und wenn du eben mehr hören willst, werde Mitglied im Club von Einfach Aussteigen. Wir wachsen weiter, ja. Es wird auch bald eine Folge geben mit verschiedenen Auswanderergeschichten aus der Club-Community. Das wird auch sehr interessant sein, damit du einmal hörst, was eben auch hinter den Kulissen hier im Einfach Aussteigen-Club los ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich in der nächsten Woche. Dann mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.